Wir befinden uns in unserer Bibelstundenreihe mit dem Psalmen durch den Alltag. Sammy hat bereits in der ersten Bibelstunde den roten Faden der Psalmen beschrieben, in dem gesagt hat, glückselig ist, wer Halleluja sagen kann. Und genau um dieses Halleluja, dieses gelobt sei Gott, soll es heute gehen. Wir wollen die Frage beantworten, wie wir mit Liedern Gott loben können, wie wir Lieder gebrauchen können, dass sie zur Ehre Gottes erklingen und wie wir mit den Psalmen singen und jubeln können. Ich möchte mit einem kurzen Bild starten. Stell dir vor, du wachst sonntags morgens auf, machst dich im Badezimmer frisch, frühstückst gemütlich, setzt dich ins Auto und fährst zur Gemeinde. Du kommst rein, nimmst auf einer Bank Platz und wartest, dass der Gottesdienst losgeht. Der Moderator kommt auf die Bühne, tritt ans Pult, begrüßt die Gemeinde, die Gäste, den Livestream, hält ein Gebet. Danach kommt der Prediger nach vorne, hält die Predigt. Als er fertig ist, klappt er die Bibel zu. Es gibt eine Gebetsgemeinschaft. Der Moderator kommt auf die Bühne, hält ein abschließendes Gebet, spricht den Segen. Der Gottesdienst ist zu Ende. Du blickst dich verdutzt um, nach links, nach rechts. War das der Gottesdienst? Hat da nicht was gefehlt? Ihr würdet mir sicher zustimmen, dass in diesem Bild, diesem Gedankenspiel was gefehlt hat. Und zwar der Gesang, die Musik in der Gemeinde. Und nun ist Musik und Gesang kein Phänomen dieser Gemeinde hier. Nein, es ist etwas, was gemeindeübergreifend, sogar überkonfessionell einen Platz in der Gemeinde hat. Und nicht nur in christlichen Kreisen, auch in der säkularen, der weltlichen Welt hat Musik einen festen Platz. Nicht nur in Deutschland, auch weltweit. Die Bibel redet viel vom Singen und vom Musizieren. Das Thema ist Gott wichtig. Anscheinend sogar so wichtig, dass er uns ein ganzes Liederbuch mit den Psalmen gegeben hat. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich an das Thema Gesang in der Gemeinde denke, dann denke ich immer zuerst an Lobpreis. Und es macht auch Sinn. Wir haben im Gottesdienstablauf einen Liedblock, in dem wir Loblieder singen. Wir haben Musiker und Sänger auf der Bühne vorne, die als Lobpreisteam die Gemeinde im Singen anleiten. Wir haben Lobpreisabende, die von der Jugend stattfinden, wo Menschen zusammenkommen, um Gott zu singen und ihm Ehre zu bringen. Doch was heißt eigentlich Lobpreis? Lobpreis bedeutet, dass wir Lieder singen zu Gott, zu seiner Ehre, ihn dadurch loben, ihn preisen und anzubeten. Ich habe ein Beispiel aus dem Psalm herausgesucht, dem Psalm 117. Der Psalm ist so kurz, der passt sogar auf die ganze Folie drauf. Lobt den Herrn, alle Nationen, rühmt ihn, alle Völker, denn mächtig über uns ist seine Gnade. Die Treue des Herrn währt ewig. Halleluja! Wir finden in diesem doch recht kurzen Psalm zweimal die Aufforderung am Anfang, dass Gott gelobt werden soll. Lobt ihn, rühmt ihn. Mit dem Halleluja am Ende, was ja auch wiederum gelobt sei Gott bedeutet, finden wir also in diesem kurzen Psalm mit nur zwei Versen dreimal die Aufforderung, Gott zu loben. In dem Vers 2 sehen wir auch die Begründung, warum Gott gelobt werden soll. Das ist das kleine Wort denn ausschlaggebend. Grund für Gottes Lob sollen Gottes mächtige Gnade und seine ewige Treue sein. Gott ist das Zentrum dieses Liedes und dieses Psalmes. Es geht darum, wie er ist und was er getan hat und tun wird. Das ist ein Muster, das sich durch viele Psalmen hindurchzieht, dass Gott im Zentrum steht. Man könnte also sagen, wir sehen, wie Gott ist, was er tut, was er getan hat, was er tun wird, und unsere Antwort soll darauf Lob sein. Ich weiß, die Reihe heißt mit den Psalmen durch den Alltag, und doch will ich euch zu einem kleinen Exkurs ins Neue Testament einladen. Auch dort finden wir die Aufforderung, Gott zu loben an verschiedenen Stellen. So zum Beispiel im Brief von Paulus an die Kolosser oder die Epheser. Schlagt gerne mit auf, wenn ihr eine Bibel dabei habt, Epheser 5, die Verse 18 bis 20. Einige Bibelverse werden auch auf den PowerPoint-Folien draufstehen, allerdings meistens der Kürze wegen gekürzt, weil es nicht draufgepasst hat. Wenn ihr die ausführlichen Texte mitlesen wollt, die ich auch vorlese, dann schlagt gerne mit auf. In diesem Absatz soll es darum gehen, dass Paulus die Epheser anspornen möchte, Gott nachzufolgen. Er fordert sie zu einem gottesfürchtigen Lebenswandel auf und er gibt ihnen auch praktische Ratschläge. So sollen sie sich nicht mit Alkohol berauschen, sondern, das lesen wir in Vers 18, sondern werdet voller Geist, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Sagt alle Zeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Auch hier finden wir die Aufforderung, dass Gott gelobt werden soll. Im Kontext dieses Abschnittes kommt es einem eher wie so ein Nebensatz vor. So eine kleine Erklärung von Paulus, eine Methode, wie man mit Geist erfüllt werden kann. Und doch finden wir hier wichtige biblische Prinzipien, die unsere Haltung beim Gesang, beim Singen zu Gott doch prägen sollen. Eines dieser Prinzipien ist, das habe ich schon dunkel markiert, singt und spielt Gott mit eurem Herzen. Der Psalm 86 verdeutlicht das sehr gut. Da heißt in Vers 12, ich will dich preisen, Herr, mein Gott, mit meinem ganzen Herzen und deinen Namen ewig verherrlichen. Wenn wir vor Gott mit Gesang treten, dann ist es keine reine äußerliche Handlung. Wir singen zwar mit unserem Körper, aber es muss doch mehr bedeuten. Es ist keine Liturgie, kein Punkt im Ablaufplan, den man halt erfüllt, kein Ausdruck von Schmeicheleien, von nur netten Worten gegenüber. Nein, es geht um viel mehr. Die NGÜ übersetzt diesen Vers mit, singt und jubelt aus tiefstem Herzen. Der Psalmist bringt es auch zum Ausdruck, indem er sagt, mit ganzem Herzen. Also es geht Gott darum, dass wir mit unserem ganzen, ungeteilten Herzen zu ihm kommen. Gott ist unsere Herzenshaltung wichtig. Wenn wir nicht ohne tiefe Herzensüberzeugung Gott Lieder singen, dann ist es entweder Gleichgültigkeit oder im schlimmsten Fall Heuchelei. Das zweite Prinzip, das wir sehen, sagt alle Zeit für alles Gott Dank. Hier finden wir ein Beispiel in Psalm 95, in Vers 2. Lasst uns vor sein Angesicht treten mit Dank. Lasst uns mit Psalmen ihm zujauchen. Jauchzen. Diese Aussage, sagt alle Zeit für alles Dank, ist eine sehr umfassende Aussage. Die kann man auf alle Bereiche unseres Lebens beziehen. Wenn wir nun aufgefordert werden, Gott zu singen und zu spielen und auch Gott Dank zu sagen, dann gilt dieser Aufruf, dass wir dankbar sein sollen, auch für die Zeiten, in denen wir Gott zur Ehre singen. Diese Lieder können also ein Ausdruck unserer Dankbarkeit sein für das, was Gott gemacht hat und wie er ist. Wir finden in der Bibel viele Gründe, warum wir Gott dankbar sein können. Zum einen für seine Eigenschaften, für seine Gnade und Liebe, aber auch für seine Taten, für die Gnade und Liebe, die in Christus uns offenbart ist, für das Erlösungswerk Christi, durch das wir als gläubige Kinder Gottes werden durften. Dieses Erlösungswerk Christi, dass wir Kinder Gottes sind, ist etwas, was die Gemeinde vereint. Und wenn die Gemeinde zum Singen vor Gottes Thron tritt, dann ist dieses gemeinsame Singen ein Ausdruck dieser Gemeinschaft. Ich will es mit einem Fußballspiel vergleichen, einem Fußball-Länderspiel. Wenn die Mannschaften aufs Feld laufen, dann stellen sie sich auf dem Feld auf und es geht nicht direkt mit dem Anstoß los. Nein, stattdessen werden zuerst Nationalhymnen gesungen. Die Mannschaft singt mit, die Spieler singen mit, der Trainerstab singt mit, die Fans singen mit. Alle singen mit. In diesem Moment, wo sie singen, sehen sie sich nicht mehr als Einzelnen, sondern als Gemeinschaft. Sie drücken durch das Mitsingen ihre Zugehörigkeit aus. Zugehörigkeit zu dem Fußball, zur Fußballmannschaft und auch zu dem Land, für das diese Mannschaft spielt. Man vergisst die Unterschiede, die herrschen. Und Menschen aus allen Schichten und Hintergründen sind bei diesem Gesang vereint. So ähnlich ist auch bei der Gemeinde. Nur, dass es nicht um Fußball geht, sondern um Gott. Wenn wir gemeinsam singen, dann besinnen wir uns auf das, was uns vereint. Wir dürfen uns als Gemeinschaft fühlen, was uns ermutigt und stärkt. Und diese Ermutigung, diese Stärkung nutzt letztendlich der Gemeinde und auch jedem einzelnen Christen. Nun kann man einwerfen, wie kann denn nun Gesang gleichzeitig zur Ehre Gottes sein, aber auch doch jedem einzelnen Christen nutzen? Ist das nicht irgendwie ein Widerspruch? Wenn man sagt, beim Gemeindesang geht es nur um Gott und um die Ehre, die ich ihm bringe, dann fühlt es sich ein bisschen falsch an, wenn dann auch was für mich rausspringt dabei. Oder anders gesagt, wie kann es denn der Gemeinde nutzen, wenn doch Gott im Mittelpunkt beim Gesang steht? Paulus geht darauf in diesem dritten Aspekt ein, indem er uns auffordert, dass wir zueinander in Liedern reden sollen. In Psalm 33, Vers 1 finden wir auch nochmal eine ähnliche Aufforderung. Jubelt ihr Gerechten über den Herrn, zu den Aufrichtigen passt Lobgesang. Der Psalmist richtet seine Aufforderung hier an die Gerechten und die Aufrichtigen. Wenn Paulus in Epheser 5 die Gemeinde auffordert, Gott zur Ehre zu singen, dann stellt er dem Ganzen eine andere Aufforderung, nämlich die des Singens zueinander voraus. Hier soll jetzt kein Signal sein von Wichtigkeit, dass irgendwie das Singen zueinander wichtiger wäre als das Singen zu Gottes Ehre. Nein, es ist einfach nur eine Aufzählung. Wie passt denn nun dieses Singen zueinander in die Definition von Lobpreis? Gott ist ja anscheinend nicht der alleinige Empfänger von dem Lied. Ist er also doch nicht im Mittelpunkt beim Gesang? Wie können wir diesen Konflikt lösen? Ich glaube, wir müssen unsere Definition, unser Bild von Lobpreis im Kontext von Gemeindegesang insgesamt sehen. Paulus fordert auf, dass die Gemeinde zueinander singen soll. Lobpreis ist insofern eine besondere Art des Gemeindegesangs. Wenn wir in dem Text die Aufforderung sehen, sowohl zu Gott zu singen im Lobpreis, aber auch zu Gemeindemitgliedern, dann folgt daraus, dass es neben Lobpreis auch noch eine andere Art des Gemeindegesangs geben muss, die sich nicht in erster Linie an Gott richtet und auch nicht auf seine Ehre abzielt, sondern die einen anderen Empfänger hat und einen anderen Zweck verfolgt. Diese verschiedenen Empfänger sehen wir auch in den Psalmen. Und wenn wir die Psalme einordnen nach den verschiedenen Sprechern, also die agieren und die Empfänger, an die das Wort gerichtet ist, dann sehen wir doch 5 verschiedene Arten des Gesangs. Und die ersten 3 Arten des Gesangs kann man unter folgendem Satz zusammenfassen. Es ist Lob Gottes durch Lieder. Eine Art des Gesangs ist, dass der Gläubige alle Zeit wegen Gottes Wesens und Handelns ihm zur Ehre singt. Das sehen wir in Psalm 92, ab Vers 2. Es ist gut, den Herrn zu preisen und deinen Namen, du Höchster, zu besingen. Am Morgen zu verkünden deine Gnade und deine Treue in den Nächten. Zur zehnseitigen Laute und zur Harfe, zum klingenden Spiel auf der Zither. Denn du hast mich erfreut, Herr, durch dein Tun. Über die Werke deiner Hände juble ich. Der Psalmist kommt in dem Vers direkt zur Sache. Er redet nicht lange um den heißen Brei herum, sondern direkt im ersten Satz dieses Psalms, nach der Einleitung, trifft er eine allgemeine Aussage über den Lobpreis, über das Singen zu Gott. Und zwar, dass es gut ist, den Herrn zu preisen. Zum Glück hört der Psalmist hier nicht auf, sonst wüssten wir zwar, dass es gut ist, Gott zu preisen, aber wüssten gar nicht vielleicht, wie wir das machen können. Der Psalmist führt dann in Vers 3 und Vers 4 aus, was es für ihn bedeutet, dass Gottes Name gepriesen wird. Ab Vers 3, am Morgen zu verkünden deine Gnade und deine Treue in den Nächten, zur zehnseitigen Laute und zur Harfe, zum klingenden Spiel auf der Zither. Für den Psalmisten heißt es, Gott zu preisen, wenn Gottes Eigenschaften verkündigt werden und dabei Musik gespielt wird. Er nennt auch einen Grund in Vers 5, warum das gemacht werden soll. Denn du hast mich erfreut, Herr, durch dein Tun. Also wir sehen hier ein wiederkehrendes Thema der Psalme. Und zwar Gott selbst. Die Psalme machen dann meistens eine Sache. Sie nehmen Gott und seine Eigenschaften und stellen sie und sein Wesen in den Vordergrund. Dieses Singen von Gottes Wesen, das sehen wir in Psalm 92. Dort werden besonders 2 Eigenschaften besungen, nämlich Gottes Gnade und Gottes Treue. Wenn wir alle Psalmen gesamt betrachten, sehen wir viele weitere Eigenschaften Gottes, die wie ein bunter Blumenstrauß am Ende das Gesamtbild Gottes ergeben. Zum Beispiel Gottes Gnade, Gottes Treue, Gottes Macht, Gottes Stärke, um nur mal einige zu nennen. Was sollen wir nun also loben? Zusammenfassend kann man sagen, wir sollen Gottes Wesen und sein Handeln loben. Wie wir Gottes Handeln loben können, das sehen wir an Psalm 135. Dort verfasst der Psalmist einen sehr konkreten Bericht über die Taten Gottes. Er beschreibt den Auszug aus Ägypten, die Wüstenwanderung und die Führung in das Land Kanaan. Was bei diesem Psalm spannend ist, ist, dass der Psalmist nicht bei den vergangenen Taten Gottes aufhört, er nur das betrachtet, was Gott getan hat, sondern er auch den Blick in die Zukunft wagt und er darüber singt, was Gott noch tun wird. Und die Reaktion des Psalmisten darauf ist, er lobt Gott. Auch wir als Gemeinde finden in der Bibel einige Verheißungen und Aussagen darüber, was Gott noch alles in Zukunft tun wird. Und auch wir haben damit einen Grund, um Gott Lob und Ehre zu geben. Viele der Psalme sind in Ich-Form geschrieben. Damit sind sie ein Ausdruck der Gedanken und Gefühle des Psalmisten. Wir haben in Epheser 5 die Aufforderung gesehen, dass wir Psalme singen sollen. Das heißt, wir dürfen die Psalme nehmen, in Ich-Form geschrieben, und dürfen die Worte des Psalmisten zu unseren eigenen machen. Zum Beispiel, wenn wir nachts in einen wolkenlosen Himmel schauen und die Sterne betrachten, dann dürfen wir, wie David in Psalm 8 sagen, Gott, wenn ich den Himmel anschaue, was du geschaffen hast, den Mond, die Sterne, was ist der Mensch, was bin ich, was ist der kleine Mensch, dass du überhaupt von uns Interesse hast, dass du dich um uns kümmerst. Wir dürfen uns in den Psalmisten hineinversetzen und mit seinen, aber auch mit unseren eigenen Worten durch Lieder unsere Gefühle, unseren Dank und unser Lob zu Gott ausdrücken. Wie sollen wir das tun? Ich habe es vorhin schon einmal angedeutet. Wir sollen es mit aufrichtigem und dankbarem Herzen tun. Wie ist unsere Reaktion in unserem Herzen, wenn wir von Gottes Wesen und von Gottes Taten hören? Bald ist wieder Weihnachten. Das merkt man daran, dass in den Läden Lebkuchen und Spekulatius auftaucht. Und in dieser Zeit, der Adventszeit, hat man viel Zeit, um sich mit der Menschwerdung Jesu zu beschäftigen. Das ist so ein Thema, was einfach automatisch hochkommt. Klar, ist ja auch Weihnachten. Was ist in unseren Herzen, wenn wir in der Bibel, in den Evangelien von der Geburt Jesu, von seinem Leben, seinem stellvertretenden Opfertod und der Auferstehung Christi lesen? Erfüllt das unser Herz mit Freude und Dankbarkeit? Begeistert uns das? Damit wir mit Dankbarkeit wegen Gottes Taten und Wesen erfüllt werden, müssen wir uns Zeit für Gott nehmen. Wir müssen uns mit Gott beschäftigen und ein Verlangen danach haben, ihn kennenzulernen. Um Dankbarkeit für Gottes Wesen und Handeln zu haben, das setzt Wissen voraus, dass wir wissen müssen, wie Gott ist und was er getan hat. Das finden wir in Gottes Wort, dort offenbart er sich uns. Wir müssen Zeit in Gottes Wort verbringen und ihn dort begegnen. Wenn wir nun Lieder singen, welche dieses Wunder der Errettung, dieses Wunder der Menschwerdung Christi besingen, wenn wir solche Lieder singen, die diese Wahrheit zum Ausdruck bringen, singen wir mit unserem ganzen Herzen mit. Vielleicht magst du beim nächsten Mal, wenn du für Gott singst, sei es in der Gemeinde, sei es in deinem Alltag, dir bewusst machen, was du da gerade singst. Was ist der Text des Liedes, den du singst? Wenn der Text über Gott handelt, was sagt es über Gott aus? Was macht es mit uns? Lasse die Bedeutung der Worte auf dich einwirken. Mache dir die Bedeutung der Aussage des Liedes bewusst und was es für dein Leben für Auswirkungen hat. Und singe mit Überzeugung für Gott, weil du von Herzen in dieses Lob einstimmen kannst. David nennt in Psalm 26 einen Wunsch, den er hat. Und zwar, dass er Gott in den Versammlungen loben möchte. Gleichzeitig schreibt er in Psalm 108, dass er vor Sonnenaufgang, also früh morgens, bereits Gott singen und spielen möchte. Psalm 108, Vers 3. Wach auf, Harfe und Zither, ich will aufwecken die Morgenröte. Mir geht es jetzt nicht ums Prinzip, dass wir alle morgen unseren Wecker auf 5 Uhr morgens stellen, damit wir Gott vor dem Sonnenaufgang loben können. Es geht eher ums Prinzip, dass Gott nicht nur im Gottesdienst gelobt werden möchte von uns, sondern den ganzen Tag. Ein anderer Psalm bringt das sehr gut zum Ausdruck, und zwar der Psalm 113. Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobt der Name des Herrn. Wir sollen also Gott täglich singen, aber nicht nur einmal am Tag, um es abgehakt zu haben, sondern andauernd. Nimmst du dir Zeit, um zu Gott zu singen? Wann singst du zu Gott? Nur im Gottesdienst, wenn es in einer Gemeinschaft stattfindet, wenn eine ausreichend große Band vorne ist, die den Gesang begleitet, wenn man als Gruppe singt und es einen irgendwie auch mitreißt, einen anspornt? Oder hast du wie David den Wunsch, auch im Alltag Gott mit deinen Liedern Ehre zu bringen? Nun, vielleicht magst du sagen, ich bin unmusikalisch, ich spiele ein Instrument, ich kann nicht gut singen. Und doch freut sich Gott über Gesang, der von Herzen kommt. Er freut sich, wenn wir ihm von ganzem Herzen singen. Jeder so, wie er es kann. Ob wir die Töne treffen oder nicht. Vielleicht sagst du, der Gesang ist für dich eher was in den Gottesdienst gehört. Und es ist auch gut, dass wir in der Gemeinde gemeinsam singen. Doch unser persönliches Lob Gottes soll nicht mit dem Amen des Segensgebet nach dem Gottesdienst verstummen. Und auch nicht mit dem Hinaustreten aus dem Gemeindehaus einfach aufhören. Nein, es soll stattdessen ein fester Bestandteil des persönlichen Glaubenslebens sein. Ein fester Bestandteil im Alltag, der dann sonntags im Lob der ganzen Gemeinde vervollständigt wird. Wir sehen also, dieses Singen ist nicht etwas, was den Gläubigen alleine betrifft. Nein, auch die ganze Gemeinde wird aufgefordert, Gott wegen seines Wesens und Handelns zu singen. Lass uns in Psalm 75, Vers 2 reinschauen. Dort schreibt der Psalmist Asaf folgende Worte. Wir preisen dich, Gott, wir preisen dich. Und nahe ist dein Name denen, die deine Wunder erzählen. Wir finden in diesem Psalm von Asaf eine Besonderheit. Und zwar, dieser Psalm ist in der Wir-Form geschrieben. Diese Kleinigkeit, möchte man fast denken, bringt was zum Ausdruck. Und zwar ist dieses Wir ein Ausdruck des Singens als gemeinsame Tätigkeit. Das macht ein Mensch nicht alleine, wenn man als Wir diesen Text singt. Das ist eine Gruppenaktivität. Am Beispiel dazu finden wir im Alten Testament bei der Tempelanweihung unter Salomo in 2. Chronik 5, Vers 12 bis 14. Auch dort tritt Asaf wieder auf, und zwar heißt es dort: Und es geschah, als die Trompeter und die Sänger wie ein Mann waren, um eine Stimme hören zu lassen, den Herrn zu loben und zu preisen. Und als sie die Stimme erhoben mit Trompeten und Zimbeln und Musikinstrumenten beim Lob des Herrn, denn er ist gütig, denn seine Gnade währt ewig, da wurde das Haus des Herrn, mit einer Wolke erfüllt. Wir dürfen uns das so vorstellen: Die Sänger, die von den Leviten dafür auserkoren wurden, um vor Gott Lob und Ehre zu bringen, diese Personen, wir dürfen uns einen Männerchor vorstellen, Asaf, Heman, Jedutun, diese drei werden namentlich genannt, und ihre Söhne und Brüder. Diese Gruppe fängt an zu singen, und dieser Gesang klingt wie von einem Mann mit einer Stimme. Also eine große Menschenmenge, also ich denke mal, dass es einige Menschen waren, die dort singen. Eine große Menschenmenge singt wie eine Person. Und dieses gemeinsame Singen als wie eine Person spiegelt gut die Einheit der Gemeinde wider. Auch die Gemeinde ist ein Leib. Wir sind alle Glieder eines Leibes, zu einem Leib zusammengefügt, dessen Haupt Christus ist. Und wir werden aufgefordert, diese Einheit zu bewahren. Das sehen wir in Epheser 4. Epheser 4, ab Vers 3. Befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie auch ihr berufen worden seid in einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Ein Gott und Vater aller, der über allen und durch alle und in allen ist. Das Zusammenkommen zum Singen von Liedern, welche diese Wahrheiten, die wir in diesem Vers finden, dass wir als Gemeinde ein Leib sind, dass wir einen Gott und Vater haben, dass wir in einem Glauben vereint sind. Wenn wir Lieder singen, die diese Wahrheiten ausdrücken, dann bringt das die Einheit zum Ausdruck, zu der wir hier aufgefordert sind. Diese Einheit, die doch so schnell getrübt und zu Bruch gehen kann. Wir sind alle nur Menschen und Sünder. Und überall, wo Menschen in Beziehungen leben, treten auch Konflikte auf. Sei es in Schule, sei es im Arbeitsleben oder auch im Privaten, in der Nachbarschaft. Es kommt zu Konflikten, weil man übereinander Schlechtes denkt, weil man Schlechtes miteinander redet, weil Meinungsverschiedenheiten das Zusammenleben beherrschen, weil man auf sein eigenes Recht beharrt, sich über den anderen erhebt und den anderen gering schätzt. Die Gemeinde ist leider keine Ausnahme. Dabei sollte sie es doch eigentlich sein, weil wir in Johannes 13 eine Aufforderung von Jesus an seine Jünger findet. Und zwar, dass sie untereinander Liebe haben sollen. Eine Liebe, wie Jesus seine Jünger liebt. Er fordert sie auf, dass sie Liebe haben, dass es ein Erkennungsmerkmal ist, dass Menschen an ihnen dadurch sehen, dass sie Jünger Jesu sind. Und jeder Akt der Liebe untereinander, der Jünger, zwischen den Jüngern, verdeutlicht wiederum die Liebe Jesu zu den Menschen. Auch wir sind zu dieser Liebe aufgerufen. Die Liebe deckt alle Vergehen zu. Ich möchte uns aufrufen, dass wir uns bewusst machen, dass wenn wir gemeinsam zum Singen vor Gottes Angesicht treten, mit unseren Brüdern, unseren Schwestern gemeinsam Lieder singen, dass dieser Ausdruck, dass dieser gemeinsame Gesang ein Ausdruck der Einheit der Gemeinde ist. Dass wir damit auch nach außen zeigen, dass wir gemeinsam zu einem Leib zusammengefügt sind. Gib Gott mit deinen Geschwistern im Glauben Ehre dafür, dass er es ist, der diese Einheit bewahrt. Doch wir sehen in den Psalmen nicht nur, dass Gläubige und die Gemeinde, also Menschen, aufgefordert werden, Gott zu loben. Nein, auch nicht lebendige Dinge werden aufgefordert, Gott zu loben. Das finden wir im Psalm 98, Vers 7. Nämlich, dass die Schöpfung allezeit auch Gott Lob und Ehre bringen soll. Psalm 98, ab Vers 7. Es brause das Meer und seine Fülle, die Welt und die darauf wohnen. Die Ströme sollen in die Hände klatschen, alle Berge zusammen sollen jubeln vor dem Herrn. Da liest man vielleicht ganz schnell drüber über diesen Vers. Aber hast du dir mal bewusst gemacht, was das eigentlich bedeutet? Wie das aussieht, wenn das Meer, die Ströme, die Berge Gott zujubeln? Ich meine, beim Wasser kann man sich das irgendwie vorstellen. Wenn wir uns Wasser als Naturgewalt vorstellen, dann sehen wir das bei einem aufgewühlten Meer, wenn das Wasser rauscht und ja die Brandung an der Küste erzeugt. Oder ein Wasserfall, der metertief in die Tiefe fällt und sich damit tief in den Felsen eingräbt. Also da kann man sich irgendwie vorstellen, dass das Gott lobt, aber ein Berg, der jubelt. Also ich habe noch keinen Berg jubeln sehen in meinem ja fast 30 Jahren hier. Die Natur zeigt uns Gottes Größe. Und wir dürfen staunen über die Schönheit, mit der Gott alles geschaffen hat. Und auch mit welcher Kreativität er sich alle Dinge ausgedacht hat. Die Natur offenbart uns Gott als Schöpfer. Und allein durch die Existenz der Schöpfung, allein durch das Sein all dieser Dinge, dass es Meer, dass es Ströme, dass es Berge gibt, allein dadurch weisen sie auf Gott hin. Einen ähnlichen Aufruf sehen wir im Psalm 96, ab Vers 11, es freue sich der Himmel und es jauchze die Erde. Es brause das Meer und seine Fülle. Es frohlockt das Feld und alles, was darauf ist. Auch alle Bäume im Wald sollen jubeln vor dem Herrn. Dieser Aufruf schließt auch die Lebewesen mit ein. Das Meer und seine Fülle, das Feld und alles, was darauf ist. Selbst die Bäume im Wald sollen Gott jubeln. Wenn wir spazieren gehen im Wald, dann bekommen wir ein bisschen einen Einblick, wie dieses Lob der Bäume aussehen kann oder vielleicht aussieht. Wir sehen die Blätter, die im Wind bewegt werden. Wir hören das Rauschen des Windes in den Zweigen. Und gerade jetzt im Herbst, wenn die Blätter sich verfärben und den Wald in ein buntes Farbenmeer aus gelben, orangenen, roten und grünen Tupfern tauchen, sehen wir darin Gottes kreative Handschrift. Wir dürfen sehen, wie Gott alles kreativ und wunderbar geschaffen hat, um sich selbst darin zu verherrlichen, um zu zeigen, wie er ist. Wenn nun all diese Dinge geschaffen sind, um Gott zu loben und sie es auch tun, sollten dann nicht auch wir Gott mit unserem Leben Ehre bringen? Wir sehen also, wie in den Psalmen sowohl Menschen, der Gläubige und die Gemeinde, als auch die ganze Schöpfung aufgefordert werden, dass sie zu Gott singen sollen und ihm Ehre bringen sollen. Die beiden folgenden Aspekte haben einen anderen Zweck und einen anderen Empfänger. Die beiden folgenden Arten des Gesangs, die wir betrachten möchten, sind nicht an Gott gerichtet, sondern an Menschen. Und man kann sie zusammenfassen unter dem Aspekt, dass sie der Erbauung dienen. Ein Aspekt des Gesangs ist, dass die Gemeinde zueinander Lieder singt über Gottes Wesen und Handeln. Wir finden diese Aufforderung in Epheser 5, wir haben sie bereits gelesen. Redet zueinander in Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern. Paulus gibt eine klare Anweisung, was für Lieder gesungen werden sollen. Zum einen Psalmen. Das sind Lieder, die von Gott selbst inspiriert und eingegeben sind. So wie die Psalmen in der Bibel. Dann gibt es Loblieder, also Lieder, die Gott im Zentrum haben, die ihn preisen und ihn loben möchten. Und dann gibt es noch geistliche Lieder. Das sind Lieder, die Gott im Zentrum haben können oder auch andere geistliche oder biblische Wahrheiten enthalten und weitergeben. Diesen Aspekt des Zusingens finden wir auch im Psalm 81. Dort heißt es, jubelt Gott zu unserer Stärke, jauchzt dem Gott Jakobs, hebt an den Gesang und lasst das Tamburin ertönen, die liebliche Zither samt der Harfe. Stoßt am Neumond in das Horn, am Vollmond zum Tag unseres Festes. Denn eine Ordnung für Israel ist dies, eine Verordnung des Gottes Jakobs. Auch hier haben wir wieder einen Psalm über die Eigenschaften und Werke Gottes. Doch er ist nicht an Gott selbst gerichtet. Das sehen wir zu Beginn. Jubelt Gott zu, jauchzt dem Gott Jakobs. Diese Rede ist an Menschen gerichtet. Es wird auch in Vers 5 deutlich. Dort sehen wir, dass dieser Psalm eine Rede an Israel ist und dass dieses Singen, das sie tun sollen, eine Verordnung Gottes ist. Gott möchte, dass Israel singt. Weswegen fordert er das ein? Es ist eine Aufgabe, dass diese Lieder der Erinnerung dienen sollen. Das ist auch eine erste wichtige Lektion, die wir hier rausziehen möchten, dass das Singen von Liedern über Gottes Eigenschaften und Gottes Werken der gegenseitigen Erinnerung dienen. Es ist spannend zu sehen im Kontext der Bibel und auch der Kirchengeschichte, wie Gott Handlungen zur Erinnerung gebraucht, um Menschen daran zu erinnern. Wir sind als Menschen sehr vergesslich. Wir sehen es hier im Psalm 81, wo Israel aufgefordert wird, zu singen, dass sie es nicht vergessen, was Gott alles getan hat. Wir sehen es beim Volk Israel, beim Auszug aus Ägypten, wo Gott das Passahmahl einsetzt, dass sie das Volk Israel jährlich daran erinnert, wie Gott sie aus der Sklaverei geführt hat. Aber auch wir Gläubigen, die Gemeinde im Neuen Testament hat eine Aufforderung, und zwar fordert Jesus auf, dass wir das Abendmahl feiern. Wir haben es letzte Woche getan, am Sonntag, haben gemeinsam hier Brot gebrochen und den Kelch geteilt. Und wir kennen die Worte Jesu zur Einsetzung. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Also auch wir haben Handlungen, die an uns gerichtet sind, dass wir sie zur Erinnerung tun. Der Psalm geht in Vers 7 weiter und richtet sich immer noch an Israel. Und dort sehen wir eine Ermahnung Gottes. Eine Ermahnung Gottes, die als wörtliche Rede, als direkte Ansprache an Israel gerichtet ist. Er erinnert sie an die Wüstenwanderung, an sein Handeln dort und wie er sie damals aufgefordert hat, dass sie treu zu ihm stehen sollen, dass sie gehorsam sein sollen, keine fremden Götter anbeten und ganz mit ungeteiltem Herzen ihm gehören sollen. Das hat so weniger gut geklappt, wie wir in der Bibel sehen. Der Vers 12 von diesem Psalm fasst es auch gut zusammen. Dort sagt er nämlich: Aber mein Volk hat nicht auf meine Stimme gehört und Israel ist mir nicht willig gewesen. Für mich war diese wörtliche Rede Gottes in diesem Psalm zu finden sehr erstaunlich und hat mich auch sehr herausgefordert. Für mich ist das Singen von Gottes Worten als direkte Rede irgendwie fremd. Ich dachte immer, es wäre ein bisschen anmaßend, wenn ich mich in die Rolle von Gott hineinversetze und seine Worte zu meinen mache, indem ich sie ausspreche. Für mich war da immer so eine Trennung da. So, es gibt Gottes Worte, die Gott sagt, und dann gibt es meine Worte, die ich zu anderen Menschen rede. Wenn nun Gottes Rede hier in diesem Psalm wörtlich gezeigt wird, dann war das für mich kein Problem, weil die Bibel sind ja Gottes Wort an Menschen. Dementsprechend ist dieser Psalm, diese direkte Ansprache Gottes, ja gar nicht so verwunderlich. Das geht aber nur so lange gut, oder ging nur so lange gut, bis mir bewusst wurde, diese Psalmen wurden von Menschen zu Menschen gesungen. Das heißt, diese Worte Gottes wurden genommen und zu einem anderen Menschen gesprochen. Für mich war dieser Gedanke erstmal sehr herausfordernd und ich würde das auch viel meiner Prägung und meinem christlichen Hintergrund zuschreiben. Doch wir finden in Kolosser 3, Vers 16 eine Passage, die diesen Gedanken der Worte Gottes und des Gesangs zueinander, der diese Gedanken doch gut zusammenbringt. Und zwar steht in Kolosser 3, ab Vers 16: Das Wort des Christus wohne reichlich in euch. In aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig. Mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern singt Gott in euren Herzen in Gnade. Wir sehen hier die Aufforderung, dass das Wort des Christus, also man könnte auch sagen, die Botschaft von Jesus oder Gottes Worte reichlich unter uns Gläubigen wohnen sollen. Wie sollen sie das? Durch gegenseitige Lehre und Ermahnung, also durch Predigt und auch Auslegung. Kann nun diese Ermahnung, diese Lehre auch durch Lieder stattfinden? Ich denke schon, denn wir sehen es in dem Psalm, diese Aussage, diese Erinnerung an Gehorsam Gott gegenüber, die der Psalmist oder an Israel richtet, oder die vielmehr Gott an Israel richtet, ist doch eine sehr harte und auch belehrende Aussage. Insofern finden wir schon einige Aspekte der Ermahnung und der Lehre auch in Liedern. Somit dürfen auch wir einander Lieder singen, die der Ermahnung und der Belehrung dienen. Dabei sollte jetzt der Gesang nicht die einzige Lehre in Gemeindekontext sein. Nein, er darf kein Ersatz für die Predigt, für die Auslegung sein. Wir dürfen Gottes Wort in Liedform zueinander reden. Einerseits die schönen Worte, die Worte, die uns ermahnen, die schönen Worte, die uns ermutigen, Ermahnung, ja, vielleicht nicht so schön, die uns ermutigen, die uns stärken, die uns Kraft geben, aber auch die uns vielleicht eher unangenehm sind. Worte der Ermahnung, der Zurechtweisung, Worte, die uns herausfordern. Wir singen nicht nur zu Gott, sondern auch zueinander. Wir dürfen uns durch die Lieder daran erinnern, wie Gott ist und was er getan hat. Diese Lieder, die wir einander zusingen, dürfen ein Zuspruch sein an jeden Einzelnen von uns, egal in welcher Situation der sich gerade befindet. Wir singen dann diese Lieder nicht mehr für uns selbst, sondern wir singen sie zum Beispiel für die Familie, die gerade in Leid und Krankheit lebt. Wir dürfen sie dadurch an Gottes Durchtragen, durch Zeit der Not erinnern und dass er ein guter Gott ist. Wir dürfen ja Lieder zu älteren Gläubigen singen, die schon lange mit Gott zusammen leben, aber sich aktuell einsam und alleine fühlen. Wir dürfen ihnen zusprechen, dass Gott allgegenwärtig ist und dass er immer bei uns ist. Wir dürfen zu Frischbekehrten singen, die noch nicht lange auf dem Glaubensweg sind. Und wir dürfen ihnen durch Lieder die Freude von einem Leben mit Gott näher bringen. Wir singen nicht mehr zu und für Gott, Und wir singen nicht mehr nur zu und für Gott, sondern wir singen auch zu und füreinander. Damit ändert sich unsere Perspektive. Wir nehmen den Blick weg von uns selbst und schauen hin zu unseren Mitmenschen. Das ist kein ablenkender Blick, oder es soll kein ablenkender Blick sein, sondern vielmehr ein Blick der Liebe und der Einheit. Dieses Singen zueinander darf eine Art des Dienstes sein. Und dadurch dürfen wir die Gemeinde erbauen. Und durch dieses Erbauen der Gemeinde wird wiederum Gott Ehre zuteil. Wir singen zwar anderen Gläubigen, doch wird Gott dadurch Ehre zuteil und steht im Mittelpunkt. Diesen Aspekt, dass man Lieder zueinander singt als Zuspruch, darf man aber auch auf einen einzelnen Gläubigen anwenden. Der Gläubige singt zu sich selbst über Gottes Wesen und Handeln. Wir haben in der Bibel ein bekanntes Beispiel dafür, den Psalm 103. Der ist auch in einigen Liedern vertont. Psalm 103, ab Vers 1. Von David: Preise den Herrn, meine Seele, und all mein Inneres seinen heiligen Namen. Preise den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht alle seine Wohltaten. David schreibt diesen Psalm an sich selbst. Also ein Lied an sich selbst geschrieben, effektiv. Er schreibt an seine Seele, dass sie sich erinnern soll, dass sie nicht vergessen soll, welche Wohltaten Gott alles im Leben Davids gewirkt hat. Mit Musik bleiben uns Texte besser im Gedächtnis. Das wissen die Abteilungen für Werbung der Unternehmen dieser Welt nicht erst seit gestern. Mit cleveren Werbesprüchen und einer eingängigen Melodie bleiben uns Texte besser im Kopf. Doch auch geistliche Lieder begleiten uns ein Leben lang. Wenn wir an Menschen auf dem Sterbebett denken, die können manchmal nicht mal mehr lesen, weil die Augen nicht mehr mitmachen. Doch wisst ihr, was sie noch tun können? Sie können Lieder zur Ehre Gottes singen. Sie können die Lieder singen, die sie ihr ganzes Leben lang gesungen haben. Lieder, die sie als Kind schon früh gelernt haben, die sie auswendig kennen, die ihnen förmlich ins Herz gegraben sind. Und so wie Bibelverse, die wir auswendig gelernt haben, uns in schwierigen Zeiten Halt geben, so dürfen wir auch Bibelworte in Liedform gebrauchen, dass sie uns Trost und Zuversicht spenden. In Momenten, wo wir für unsere Not vielleicht keine Worte finden, dürfen wir uns die Lieder und die Psalme, die wir haben, uns zu eigen machen und Gott damit unsere Not klagen. Wir dürfen uns durch Lieder auf Gott, auf sein Wesen, auf sein Handeln ausrichten, dürfen unseren Geist neu beleben und unsere Seele, wie David in diesem Psalm, an Gottes Wohltaten erinnern. Ich will dich dazu einladen, dass du auch in deinem Alltag Gott mit Liedern Ehre gibst. Sei es beim Musizieren und beim Singen dazu, sei es beim Autofahren, wenn du ein christliches Lied dabei hörst. Es mag vielleicht Zeiten geben, wo das schwer scheint, wo man meint, als Christ nicht singen zu können, wenn die Ängste und Nöten und Lasten der Welt zu groß erscheinen. Umso wichtiger ist dann das Singen in der Gemeinde zueinander, dass wir uns diese Wahrheiten, diese biblischen Wahrheiten zusprechen. Sind wir uns dieser Möglichkeit bewusst? Sehen wir das Singen zu unseren Geschwistern als Dienst? Dass es der Ermutigung, der Erbauung der Gemeinde dienen kann. Dass damit durch diese Ausrichtung auf Gott ihm Ehre zuteil wird. Lasst uns nochmal einen Blick auf Psalm 117 werfen. Lobt den Herrn, alle Nationen, rühmt ihn, alle Völker. Denn mächtig über uns ist seine Gnade. Die Treue des Herrn währt ewig. Halleluja. In diesem Psalm finden wir einen weiteren Aspekt, eine weitere Art von Gesang, die ich euch bisher vorenthalten habe. Wir finden diese Aufforderung dreimal, dass Gott gelobt werden soll. Diese Aufforderung ist an alle Nationen und alle Völker gerichtet. Also man kann sagen, alle Menschen. Gott ist es wert, gelobt zu werden. Nicht nur von Gläubigen, nicht nur von der Gemeinde, nein, von allen, selbst der Schöpfung, von allen Menschen der gesamten Welt. Aktuell kommen die Nationen und Völker dieser Welt dieser Aufforderung, dass sie Gott singen sollen, nicht nach. Sie leben in Gleichgültigkeit oder bewusster Ablehnung oder Rebellion Gott gegenüber. Doch es wird ein Tag kommen, wo sich das ändern wird. Es wird ein Tag kommen, wo jedes Knie sich beugen und jede Stimme bezeugen wird, dass Jesus Christus Herr ist, wodurch Gott dem Vater Ehre gebracht wird. Eines Tages wird alle Welt Gott zur Ehre singen. In den Köpfen der Menschen gibt es so ein Bild, dass im Himmel später alle Gläubigen mit einer Harfe auf einer Wolke sitzen und vor sich hin klimpern. Ich weiß nicht, wo dieses Bild herkommt, aber es ist vielmehr eine Karikatur als eine realistische Beschreibung von dem, wie es einmal sein wird. Lob und Anbetung Gottes im Himmel wird ganz anders sein. Wir dürfen in der Offenbarung das lesen, Offenbarung 19, ab Vers 5. Dort beschreibt Johannes das, was er sieht, und er versucht es in Worte zu fassen, was er sieht. Und eine Stimme kam vom Thron her, die sprach: Lobt unseren Gott, alle seine Knechte, die ihr ihn fürchtet, die Kleinen und die Großen. Und ich hörte etwas wie eine Stimme einer großen Volksmenge und wie ein Rauschen vieler Wasser und wie ein Rollen starker Donner, die sprachen: Halleluja, denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat die Herrschaft angetreten. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben. Wir lesen wieder von der Aufforderung, dass Gott gelobt werden soll. Und was folgt? Wir sehen, dass Menschen, dass alle Menschen Gott Ehre bringen werden und sie es fröhlich und glücklich tun werden. Johannes versucht, das, was auf diese Aufforderung folgt, irgendwie in Worte zu fassen. Er versucht, Worte für etwas zu finden, was man wörtlich gar nicht so beschreiben kann. Er will das bildlich darstellen für einen Leser, der nicht das sieht, was er gerade sieht. Er versucht, Vergleiche zu finden. Er vergleicht es mit einer großen Volksmenge, mit einem Wasserrauschen, einem Donnergrollen, also mit Naturgewalten. Und das Ganze erinnert ein bisschen an das Lob der Schöpfung auch heute schon. Was für ein gewaltiges Ereignis, dass diese Worte des Lobes zum Ausdruck bringt, wenn Gott seine Herrschaft antritt. Bereits auf dieser Erde dürfen wir Gott für sein Wesen und für sein Handeln preisen. Für die ewige Hoffnung, die wir haben, die über dieses irdische Leben hinausgeht. Für das Erbteil, das für uns im Himmel aufbewahrt wird. Für die Wohnung, die Jesus für uns beim Vater bereitet. Wir dürfen zueinander Gottes Wahrheiten in Liedern zum Ausdruck bringen, einander ermutigen, stärken, aber auch ermahnen und damit die Gemeinde bauen, wodurch Gott Ehre zuteil wird, sodass in allem, was wir tun, Gott Ehre gebracht wird. Und bei all dem Lob, was wir Gott auf dieser Erde jetzt schon bringen können, ist es doch nur ein schwacher Vorgeschmack auf das, was in der Ewigkeit kommen wird. Was für ein Tag, wenn es soweit ist. Amen.